Entweder ich ziehe ihn durch oder ich sehe die Radieschen von unten, weil ich kann so und möchte so nicht mehr leben.
Wenn du heute deinem 7-jährigen Ich begegnen würdest, was würdest du sagen?
Brauchst keine Angst haben, musst dich nicht mehr verkleiden.
Warum ich? Wie oft oder hast du dir jemals diese Frage gestellt?
Ja, die Frage habe ich mir sicherlich öfters gestellt.
Sprache rund um Transgeschlechtlichkeit, die ist wirklich echt dünnes Eis. Hilf
Ja.
mir, wenn ich einen Fehler mache. Ich möchte mit dir
Vielleicht.
zusammen lernen.
Unsere Berufung, Gutes tun jeden Tag.
Willkommen bei Warum Ich, der andere Gesundheitspodcast. Wir verbinden hier medizinische Präzision mit menschlicher Zerbrechlichkeit, mit Schicksalen, aber auch mit Stärke. Mein Name ist Martina Konrad und ich freue mich total, dass ihr mich auf diesem Gespräch begleitet. Zu Gast ist ein Mann, dessen Identität nicht im Kreißsaal begann, sondern mit der Entscheidung, endlich er selbst zu sein. Ein Körper, der sich falsch anfühlt und der Mut, das zu ändern. Mein heutiger Gast ist transident und hat den Weg der geschlechtsangleichenden Operation hinter sich. Heute sprechen wir ganz offen über diese nicht immer leichte Reise. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Herzlich willkommen, Micha.
Hallo Martina.
Unser Podcast heißt ja Warum ich? Wie oft oder hast du dir jemals diese Frage gestellt?
Oh ja, die Frage habe ich mir sicherlich öfters gestellt, aber irgendwie gibt es da drauf, glaube ich, keine nicht wirklich eine Antwort.
Hau einfach raus, sag, was du denkst. Ich meine, irgendwann muss man doch dann denken, ja, wieso ist das bei mir anders als bei anderen?
Ich sag jetzt mal, was ich im Scherz immer gesagt habe, obwohl es ja nicht lustig war, habe ich immer gesagt, es hat an der Tür geklingelt und ich weiß es
Ja,
nicht.
das ist
Ich kann
richtig.
es nicht beantworten. Man kann es nicht. Kann es einfach nie beantworten.
Hast du denn je mit deinem Schicksal so gehadert?
Ja, das kommt sogar immer noch vor, manchmal. Also jetzt nicht so, dass es mich so sehr belasten würde. Also es kommt schon immer wieder mal vor, dass ich denke, es wäre leichter und es wäre auch schön, das auf dem natürlichen Wege erleben zu dürfen. Oder jetzt auch, also im Nachhinein. Also ich meine, es ist schon schön, was die Medizin und so weiter alles kann, das ist richtig. Aber wie es halt sich natürlich anfühlen würde. Also in Anführungsstrichen. Normal.
Verstehe, dass ich jetzt auf deinen Stirnacken gucke, hat auch einen Grund und nicht in dein hübsches Gesicht, weil du sagst, du schenkst uns zwar deine Stimme, aber mit deinem Gesicht möchtest du lieber ein bisschen anonym bleiben. Warum?
Ja, das hat, ich sag mal so, es gibt nicht nur liebe, nette Menschen, es gibt sehr viele Menschen, die das nicht akzeptieren, die Hass verbreiten. Das habe ich selber im Internet erlebt und also toi, 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 toi. Also im echten Leben jetzt noch nicht. Jetzt, was heißt selber
Sei
nicht?
Dank.
Gott sei Dank nicht. Aber ich habe schon Angst da, wo ich herkomme, das ist schon so eine Ecke, wo es gefährlich werden könnte für mich. Wenn.
Verstehe. Hast du denn Freunde oder Freundinnen, die in ähnlichen Situationen schon mal irgendwas Vergleichbares erlebt haben? Anfeindung oder tatsächlich Gewalt?
Nee, eigentlich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt
Das freut mich
nicht,
zu hören. Ja.
zum Glück nicht, nee. Nee,
Aha, okay.
aber man hört und sieht ja genug. Also von daher, ich möchte es gar nicht drauf ankommen lassen.
Nee,
Also.
auf keinen Fall. Lebst du deshalb vielleicht auch so ein bisschen zurückgezogener oder bist du sehr verhalten, mit dem, was du fremden Menschen erzählst?
Ich bin vorsichtig. Bin also viel vorsichtiger, also vorsichtiger geworden auch mit der Zeit. Also abgesehen davon, dass das eigentlich jetzt ja auch kein Thema mehr sein sollte. Man sieht es mir ja zum Glück nicht an. Es gibt ja oder nicht mehr an, sage ich mal. Oder, wie soll ich echt, ja, gut jetzt. Bei manchen, aber das ist wahrscheinlich eher die umgekehrte Geschichte, dass man das dann eher noch sieht, dass
Du
da
meinst, wenn quasi Männer sich oder Männer sich zu Frauen umoperieren lassen, dann sieht man das eher als umgekehrt.
Wenn sie, also anscheinend,
ich habe jetzt schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss mich wirklich entschuldigen, weil die Sprache rund um Transgeschlechtlichkeit, die ist wirklich echt dünnes Eis. Hilf mir, wenn ich einen Fehler mache. Ich möchte mit dir zusammen lernen. Sag mir, wie ich es richtig formulieren soll.
Heißt Angleichung.
Das heißt, Ungleichung.
Heißt Ungleichung.
Also ich entschuldige mich in aller Form und mein Ziel ist nicht die Perfektion, sondern wirklich ehrliches Interesse. Und ich möchte natürlich auch lernen. Also ist es für dich eine Angleichung, die doch dazu geführt hat, dass man es dir nicht ansieht?
Naja, ganz einfach aus dem Grund auch, weil ich habe eigentlich, denke ich mal, von klein auf schon so immer der, wie so ein Junge, ich wurde sehr, sehr, also eigentlich immer für sehr oft für einen Jungen gehalten, also eigentlich nie für ein Mädchen, also weiß nicht. Ja, also für meine Eltern war ich halt der zweite Junge im Dorf und und das hat sich, bevor ich gesagt habe, ich gehe jetzt den Weg, hat sich das quasi auch gesteigert, dass ich der Damentoilette am liebsten verwiesen wurde. Also quasi, also jetzt nicht bösartig, aber die Männertoilette ist ja drüben oder du bist aber ein kleiner Mann. Also, ja, das war wirklich schon, also ja, und wenn ich sag jetzt auch mal bei meinem Urologen zum Beispiel, da die Schwester, die hat auch gesagt, wie, ich hab das ja gar nicht gewusst, du bist doch so ein hübscher junger Mann. Also kriegt man dann auch solche Reaktionen und ja, das kriege ich auch sehr oft immer wieder auch zu hören von Leuten, die halt, die jetzt hier meine Arbeitskollegen, weil ja, da ist es dann, da habe ich das auch erst so ein bisschen für mich behalten und ja, dann war ich wieder zu einer Operation und dann kam dann ja, erzähl doch mal und so. Also da hatte da irgendwo, war dann schon, es ist halt, es ist eine Kleinstadt. Also quasi, ne? Und ja. Und da kam aber auch genau diese Reaktion, ja, wie? Das sieht man ja, das würde man nie denken im Leben nie. Und deswegen toll, toll.
Gab es denn, als du Kind warst, mal so Situationen, wo Mama gesagt hat, zieh mal ein Kleid an und du gesagt hast, um Gottes Willen, ja, nein, mache ich nicht?
Oh Gott, das, sehr oft, sehr oft. Die hat mir oft da irgendwie, Röcke oder Kleidchen hingelegt, die ich dann anziehen sollte. Und ich habe dann, da gab es immer Theater und ich hatte dann immer im Schulranzen eine Hose dabei und um die Kurve rum habe ich mir umgezogen. Also das war für mich auch so Jugend, weil solche Geschichten, das war immer Verkleiden. Das war für mich Verkleiden. Ich musste mich verkleiden. Das ist furchtbar. Also richtig schlimm.
Kannst du dich vielleicht so an den Moment erinnern, als dir bewusst wurde, dass du einfach nicht das Mädchen bist, als dass du geboren wurdest, körperlich?
Also gemerkt habe ich das mit 5, 6, 7 Jahren, so in dem Alter. Also gemerkt quasi, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich ja dann, wo das dann so in Richtung Pubertät ging, habe ich man kriegt als Mädchen die Tage und das war ganz schlimm für mich. Da war ich jedes Mal sterbenskrank. Ich habe ja mich immer gefühlt und benommen wie ein Junge und ich habe mir da irgendwie am Mutter, Vater, Kind gespielt. Ich war immer der Vater, also immer das Männliche und hatte eine Socke in der Hose. Also, ja. Also, hab das, aber ich wusste ja, ich konnte das ja nicht definieren. Ich konnte ja das nicht benennen. Also, quasi.
Mal einen Sprung zu machen. Wie haben denn deine Eltern reagiert dann, als du irgendwann gesagt hast, so, jetzt stehe ich dazu? Also ich habe ja deine Mama mal kennenlernen dürfen und ich glaube, die liebt dich unbedingungslos und zwar egal was, du bist der Mensch, den sie liebt. Aber wie hat dein Umfeld so reagiert, als du dann irgendwann mehr und mehr festgestellt hast, ich muss vielleicht was ändern?
Ja, also erstmal muss ich ja dazu sagen, dass ja die Vorstufe war ja angeblich in Anführungsstrichen lesbisch. Also ich hatte ja dann mit Frauen zusammen und war ja angeblich lesbisch und war ja, aber für mich, ich konnte dieses Wort, diesen Begriff, für mich überhaupt nie, damit konnte ich mich nie identifizieren. Ich habe das gehasst. Und
Das heißt also, du hast dich immer zu Mädchen und Frauen hingezogen gefühlt.
richtig. Was ja jetzt in dem Sinne jetzt ja nie unbedingt das Zeichen sein muss, aber quasi in Zusammenhang dann mit dieser Abneigung, also für mich, ich war männlich, also für mich, ja, und mir hat das damals ja auch im Fitnessstudio damals ein Kumpel auf den Kopf zugesagt, du bist ja ein Typ. Aber da waren ja auch noch andere Geschichten und dazwischen, so ein Trauma dazwischen und habe ich gesagt, ja, kann sein, weil in der Zeit hatte ich ja alles schon quasi vom Herrn Friseur bis zu meinen ganzen Klamotten angeglichen, bis auf oben musste ich halt dann die Brust abbinden quasi, aber ansonsten war ich ja schon, aber jetzt habe ich
Aber
den
das hast
Fragen
du
wieder
damals schon
das.
gemacht. Also die Brust abgebunden und solche Sachen hast du schon gemacht.
Richtig. Also, ja, also für mich gab es keine so normalen BHs oder so, immer so Sportdinger und dann halt richtig das, und dann habe ich halt auch so mal trainiert, ich habe versucht, das auch wegzutrainieren quasi, also.
Also du bist ein echter Pumper immer gewesen.
Jo. Ja, und jetzt zum Thema
Okay.
Outing, ja, also da war ich ja in Anführungsstrichen ja sowieso erstmal lesbisch. Und als ich das dann so, ja, ich habe dann mal nach der Traumatherapie dann irgendwie da drauf geguckt, ja, ist da noch irgendwas? Und ja, ich habe auch das Buch von Balian Buschbaum gelesen. Das war vorher aber schon, also ja, nein, könnte, aber mir nicht sicher und dann aber halt dann nochmal genauer und in so eine Selbsthilfegruppe gegangen, auch in Frankfurt am Main, ja, und dann war das klar, eigentlich für mich.
In was für eine Selbsthilfegruppe bist du gegangen? Also wie heißt die oder wie hieß die?
Rhein-Main.
Okay. Aber da war dir dann offensichtlich ja schon deutlich klarer, dass du
Ja,
nicht lesbisch bist, sondern trans.
da war das klar, also, und dann habe ich mich halt da mit dem Thema beschäftigt und ja, also für mich war klar, also entweder ich ziehe das jetzt durch oder ich kann nicht weiter so ein komisches Doppelleben führen. Das ist einfach nie meins, weil ich wollte mich auch im Spiegel erkennen, also richtig,
Ja.
richtig. So.
Was macht es denn mit jemandem? Also ist das so, dass du dann, man muss ja erstmal recherchieren, denke ich mal, wobei in dieser Transgruppe haben dir bestimmt Menschen schon Hinweise gegeben, was man machen kann, ne?
Ja, was das mit einem macht. Also es ist auf eine Art, es ist eine Erleichterung zu wissen, schon, ja, okay, dass es das gibt und dass ich das jetzt bin. Also dass ich halt ein Transmann bin, aber auf eine andere Art und Weise auch tierische Angst. Ja, wie das gehen soll, was die Leute denken. Ja, also das ist schon eine ganz schöne Achterbahnfahrt.
Das verstehe ich gut. Ich habe mal recherchiert, weil so ein paar Zahlen, man geht davon aus, nach einer Metastudie, dass zwischen 0,3 und 0,7% der deutschen Bevölkerung transident sind. Das sind 250.000 bis 500.000 Menschen. Also das liegt irgendwie in der Größe einer Stadt zwischen Braunschweig und Hannover. Und dann wollte ich ja auch mal wissen, woran das liegt. Und das Geschlecht im Kopf und das Geschlecht zwischen den Beinen entsteht ja im Mutterleib zu unterschiedlichen Zeiten. Und wenn sich das biologisch mal nicht deckt, dann ist das eine biologische Variante der Natur. Und genau deshalb sind geschlechtsangleichende Maßnahmen für viele Betroffene ja keine Lifestyle-Entscheidung, sondern medizinisch notwendige. Das ist eine echte Fürsorge, um Körper und Identität in Einklang zu bringen. Und ich kann mir vorstellen, also ich weiß es natürlich, aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, Mensch, es gibt eine Möglichkeit, dass ich das innen nach außen trage, durch Hormone, durch Medizin. Das muss doch in dem Moment eine echte Erleichterung sein.
Auf jeden Fall, das war es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es kommt das Aber. Es ist ja kein Spaziergang. Es ist ja nicht nur wie du sagst, Lifestyle. Du gehst jetzt in Laden und kaufst dir jetzt einen neuen Anzug und schlüpfst da rein und bist ja ein Mann. Also hast deinen Körper angeglichen. Das ist ja, du bist, also ich, zumindest ich musste ja schon noch, ich weiß, ich habe mich jetzt auch ganz ehrlich, es hat sich ja einiges geändert. Ich musste ja wirklich diese Therapie da noch durchziehen und zum Gutachtern und ich glaube, es ist ein bisschen wesentlich leichter jetzt geworden. Also ist immer ganz
Na,
so,
ganz so einfach ist es immer noch nicht. Also
ja, finde ich,
man muss ja
ja.
tatsächlich immer noch die therapeutischen Geschichten hinter sich bringen und so. Und dann geht man, wie muss man das vorstellen? Du gehst zum Therapeuten und setzt dich hin und sagst, ich glaube oder ich bin mir sicher, ich bin transident.
Aber so einfach ist
Und
es ja
dann
auch nicht. Du
sagt,
musst ja erstmal einen Therapeuten
nee,
finden. Also,
ja.
so ging das los. Also, ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und mir so einen Fahrplan gemacht. Also, ich bin so einer, der schreibt, bleibt, ne? Also, Fahrplan für meinen Weg. Und da stand halt dran, so Outing, Therapie, Hormone, Mastektomie und
Vasektomie ist quasi die Entfernung der Brüste.
genau, so. Und dann eventuell die Frauengeschichte, also das die Hysterektomie auf jeden Fall, das war alles. Und dann
Entfernung der
irgendwann,
Gebärmutter und der Eierstöcke.
richtig, und dann irgendwann eventuell ein Aufbau. So war mein Fahrplan. Ja.
Na ja, das nenne ich mal konsequent.
Oh, so. Und angefangen hat es dann halt mit der Therapie. Und
Lass mich ganz noch mal einmal zu dem Outing springen. Ich meine, jeder Mensch hat ja viele Schnittstellen im Leben.
ja,
Haben
stimmt.
denn, auch wenn du sagst, du warst schon immer eher so ein maskuliner Mensch, haben dann alle gleichermaßen verständnisvoll reagiert oder hast du Freunde verloren?
Es haben also stimmt, Entschuldigung, ich habe da vorhin irgendwie habe ich ganz schön in den Bogen genommen, denn wollte ich ja wissen, auch die Eltern. Also die Mutter hat zum Beispiel, ich habe ja damals noch im Westen gelebt und habe der das am Telefon gesagt, und da hat die zu mir gesagt, na gut, dann habe ich halt noch einen Sohn.
Ja, schön. So
So.
würde ich deine Mutter auch einschätzen, ja.
Mit meinem Vater konnte ich leider nicht mehr darüber reden, weil er ist dann zwischenzeitlich zwischen Therapie und diesen Geschichten sehr krank geworden und dann leider verstorben. Also da konnte ich nicht mehr. Mit meinem Bruder habe ich jetzt auch nicht so den Kontakt, also gar keinen Kontakt. Habe ich gar nicht darüber gesprochen und ja, viele Leute von früher, ja, so, also es kam sehr oft der Spruch, das haben wir doch schon immer gewusst. Okay.
Wahrscheinlich hat dein Umfeld das früher gewusst als du.
Ja.
Das ist ja manchmal so, dass man selber
Ja.
immer noch irgendwie hadert und
Ja. Und
manchmal ist
trotz.
das ja so, dass die.
Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Trotzdem sind schon einige Leute auch auf der Strecke geblieben. Also, aber ob das jetzt nur daran lag oder an dem Ganzen, also ich habe ja auch. Da bin ich ganz ehrlich, mit Depressionen zu tun gehabt schon immer und auch während der Geschichte immer wieder solche Einschläge gehabt und ja, das ist auch sehr oft mit Alkohol betäubt und dann wird's für manche Menschen auch ganz schwierig, also weil ich ja dann auch, glaube ich, für die schwierig war, denke ich mal. Also ich habe auch einige kommen sehen, aber auch einige, sehr viele gehen sehen. Die
Naja, dann
wichtigsten,
macht
die
man
bleiben
Platz für
immer.
Neues. Ja. Du sag mal, so Depressionen, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so unüblich, wenn man in so einer zerrissenen, ist zerrissen das richtige Wort, in so einer zerrissenen Lebenssituation ist?
Ja, ich denke mal, also es ist Auslöser war damals ja schon auch das Trauma so mit, aber wenn ich so im Nachhinein drauf gucke, so schlummert um diese ganze Geschichte ja auch in mir. Also ja, das ist ein großes Thema. Also auf jeden
Geht's
Fall.
dir denn heute besser?
Ja, also ich würde sagen, mir geht's noch nicht so super prächtig, wie ich es mir wünschen würde. Aber gerade in Anbetracht meiner Angleichung und Identität auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel besser.
Gott sei Dank, das sind ja gute Nachrichten. Du sag mal, dann warst du, um jetzt wieder zurückzukommen, jetzt hast du mit dem Psychologen, du hast einen Psychologen gefunden, hast eine Gesprächstherapie angefangen und dann geht's irgendwann ja los mit den Hormonen, oder?
Ja. Das stimmt. Also das war auch so ein Punkt. Ich wollte mir die ja am liebsten, also irgendwie hat mit meinem Therapeut, der hat das ziemlich lange gedauert, bis er mir die Hormone verschrieben hat, also fast ein Jahr. Und ich wollte mir die dann schon illegal besorgen. Also gerade durch mein Training kannte ich da auch jemanden mit so einem Laden. Also unter Pumpern ist ja bekannt, gibt es ja auch die so gewisse Substanzen noch zuführen, ne? Und ich habe das aber dann gelassen. Ich habe gesagt, okay, also am Ende steht mir das im Wege, wenn die das irgendwie sehen, und ich wollte den sicheren Weg, also, aber ja.
Was macht das mit einem Körper, wenn, also jede Frau kennt natürlich wenn die Hormone spinnen, das ist völlig klar, wenn das Östrogen spinnt und so weiter. Und was macht es mit einem Menschen, wenn du jetzt beide Seiten kennst?
Dann ist
Hormone, Testosteron, das ist
ja,
ja das,
genau.
also mehr Mann geht ja nicht. Also die Männer, wenn sie älter werden, lassen immer ihren Testosteronspiegel messen, haben tierische Angst davor, dass der runtersinkt. Hormone kennt jeder Mensch, Frauen sowieso. Wenn Hormone spinnen, egal ob wenn du menstruierst oder in die Wechseljahre kommst, dann geht der ganze Körper durcheinander. Wie ist es, wenn du Testosteron nimmst? Wie ist das? Was passiert mit dir? Wie
Drohnen,
verändert
also
sich die Psyche, die Seele?
darf ich mal kurz noch was erzählen? Also ich habe ja
Na
meine
klar, alles.
Hysterektomie habe ich ja gemacht. Also da waren ja mehrere Anläufe, und ich bin ins Krankenhaus gekommen einen Tag also habe ich meine OP noch machen können, bevor den Corona alles zu war.
Ah, okay.
Und war dann ja hier in der Heimat, habe ich das machen lassen, und musste dann noch 6 Wochen, also ich bin dann quasi operiert worden und musste dann aber noch, es hat noch 6, 7 Wochen gedauert, bis ich dann tatsächlich mit Hormonen anfangen konnte, und bin da quasi richtig in diese Wechseljahre gerauscht. Oder also ich hatte dann ja erstmal nichts dazwischen, und das war furchtbar. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, das gibt es ja auch bei Männern, das weiß ich, ja, aber das war nicht schön. Ja, und wo ich dann damit anfangen konnte, ja, also das verändert sich ja schon. Als erstes wurde die Stimme, kam ich in den Stimmbruch. Also das ging ziemlich flott nach ein paar Wochen, und mit dem Bartwuchs fing es auch relativ schnell an, und ja, die Libido hat sich verändert natürlich. Also ja, das habe ich schon gemerkt, ne? Also auf jeden Fall, und ich habe halt auch gemerkt, also zurück zu meinem Fahrplan, ja, also für mich war dann nicht mehr diese OP unten eventuell, sondern für mich war klipp und klar klar, diese OP entweder ganz oder gar nicht. Ja, also entweder ganz oder gar nicht. Ich auch auf die OP. Also ja, also nicht bloß
Dazu
eventuell.
kommen wir gleich, aber ich möchte noch mal bei den Hormonen bleiben. Also ist es so, dass man, wenn man jetzt Testosteron überschwemmt ist, tatsächlich das Leben anders sieht?
Na,
Angstfreier?
wir sind ja nicht überschwemmt. Wir sind ja quasi so eingestellt wie ich sag immer Biomänner, oder ich sag mal
Ja,
Cis-Männer
Biomänner.
dazu, gell? Also du bist ja jetzt nicht so, dass du irgendwo einen Überschuss hast. Also es ist ja im normalen Bereich quasi, kriegt man das ja nur, und nee, was sich halt noch auch verändert, also ja, ich bin schon auch mal schneller auf der Palme, aber auch schneller wieder runter. Und ja, das Weinen ist ein bisschen schwierig. Also, so,
Das Weinen.
ja, also ich kann nicht so, ja, also in der Trauer auch mal ein paar Tränen verdrücken, das ist auch, finde ich auch schwieriger. Also ich mache das irgendwie anders jetzt.
Verarbeitest dann die Trauer anders?
Ich würde dann schon gerne mal weinen, aber irgendwie, man soll ja, wenn man trauert, auch mal das rauslassen oder so, mal weinen oder so, aber es ist halt schwierig. Finde ich
Das ist
schwer irgendwie.
interessant. Obwohl du nicht so sozialisiert bist, also du, die hat man ja nicht als Kind mitgegeben, echte Männer weinen nicht. Das hat man dir ja nicht mitgegeben. Aber trotzdem fällt dir Weinen schwer. Okay. Aber ich glaube nicht, dass man das wirklich sehr stark vermisst.
Na, weiß ich nicht.
Oder
Also,
doch.
ich habe mir auch schon mal sagen lassen, dass das befreiend sein kann. Also, nee.
Ja.
Aber ich weiß nicht. Also, ja, aber das ist ja halt auch so ein Punkt.
Ja, Tränen, na klar. Du sag mal, die Transchirurgie, die ist ja wirklich modular. Und du hast entschieden, also man muss ja nicht alles machen. Man kann quasi, ist ja wie ein Baukastensystem. Man kann sich also wirklich entscheiden, ich mache nur die Mastektomie oder ich mache tatsächlich das Komplette. Es ist also nicht alles oder nichts, sondern so punktuell. Aber du hast eben schon gesagt, für dich war klar, du nimmst das komplette Programm.
Ja, also auf jeden Fall nach einem Vierteljahr im Hormonen war mir klar, komplettes Programm. Das, ja, und so habe ich dann halt ja auch mit der Mastektomie angefangen quasi und habe ja zu der OP auch gleich den Spacer an den Arm gekriegt, also quasi für den Aufbau.
Sag mal, ist es so, dass du die Mastektomie, also die Entfernung der Brüste, so als echte Befreiung empfunden hast? Ist das so, dass man, boah,
Ja.
endlich?
Ja, wenn vorher geht man ja, also man, ich habe ja immer dann hier oben, wie gesagt, das abgebunden und versucht auch wegzutrainieren und trotzdem geht man ja nie so aufrecht durchs Leben, wie wenn man da nichts mehr zu verstecken hat. Also, obwohl, wenn ich heute so. Ja, es ist doch so ein Entwicklungsding, ne? Also heute so manche Männer sehe, wo ich denke, oh, ja, da habe ich mir früher einen Kopf gemacht, aber das ist halt dieses schlechte Körpergefühl, ja, es gibt ja auch Männer mit Männerbrüsten oder ja, also man, ja, aber das ist irgendwie, es ist halt nie, das kann man nie vergleichen. Das kann ich
Nein, kann
jetzt.
man nicht vergleichen.
Also im Nachhinein sehe ich das so und denke, ja, aber trotzdem, nee, ich wollte das auch im Spiegel nie sehen. Also Schwimmbad ging zum Schluss ja nach meiner Entscheidung sowieso schon mal gar nicht mehr. Also wenn dann an See und nur mit T-Shirt. Und davor, wenn ich irgendwo im Schwimmbad war und dann ja auch immer nur so mit Sportoberteilen und aber nur im Wasser und aus dem Wasser raus und dann auf der Decke oder irgendwo zum Rumlaufen immer mit T-Shirt. So, also immer sofort sicher, also abgedeckt. Ja, also.
Dann hast du irgendwann dich entschieden, dich in Berlin operieren zu lassen, in der evangelischen Elisabeth-Klinik. Das ist ja eines der größten Transzentren inzwischen in Deutschland. Ich glaube, es war eine Empfehlung, ne?
Ja,
Also.
das war eine Empfehlung von einer bekannten Transfrau hier aus der Gegend. Die hat sich da operieren lassen und ja, da habe ich da halt dann mein Vorgespräch gemacht beim Dr. Bull. Ja, also
Werden wir
erstmal.
im zweiten Teil des Podcasts kennenlernen. Und wie
Genau.
hast du das erlebt? Also, ja, wie erlebt man das? Man sitzt da als Patient und sagt, so, Herr Doktor, ich hätte gerne folgendes Programm.
Ja, man ist ja ziemlich aufgeregt, ne? Also es ist ja sowieso alles aufregend dann, wenn man dann soweit ist, diese Schritte zu gehen. Denn man muss ja auch, ich muss ja auch erst das bei der Krankenkasse alles beantragen. Und da hatte ich auch ein Heidenglück, dass ich das alles dann in einem Rutsch genehmigt bekommen habe. Also wenn ich da manche erlebe, ja, dann dürfen sie nur die OP machen und die OP. Ich meine, ich gehe da auch nicht ins Auto raus und kaufe bloß ein Lenkrad. Also, ja, also hatte ich Glück und ja, naja, es war ein sehr schönes Gespräch mit dem Dr. Buller und der hat ja mich auch gleich direkt gefragt, ob ich auch einen Aufbau machen will. Und ich hatte noch gar nicht das Ja so richtig ausgesprochen, er hat das schon meinen Arm genommen, hat er gesagt, ja, hier und so und das könnte man doch gleich dann mit vorbereiten und ja,
In Arm, weil
den Spenderarm quasi.
den Spenderarm.
Für den
Denn
Aufbau.
quasi aus der Haut im Arm wird dann quasi der Penis geformt. Okay. Hat man da ein Mitspracherecht, wie man sich das so, dass man sagt, ich hätte das gerne so und so? Oder ist das eine Frage der Anatomie
Nee.
oder der Möglichkeiten?
Das ist schon eine Frage der Anatomie. Kriege ich leider Fortfindungsstörung. Ich habe aber aus Scherz immer gesagt, 20 Zentimeter, denken Sie mal dran, ne? Also, bitteschön. Nein, also das denken wirklich sehr viele, dass wir uns das aussuchen können, also die Länge und das alles aussuchen können. Das ist Unsinn. Das geht nicht. Also hängt schon sehr von der Genetik ab. Also der Unterarm hin. Das ist halt auch eine Frage. Bist du dünn, bist du dick? Was für Material die Ärzte dann da zum Arbeiten haben. Also, ja.
Wie viele
Ja.
Operationen liegen jetzt inzwischen insgesamt hinter dir?
In Berlin 13?
Ach, du grüne Neune.
In Berlin
In
13?
welchem Zeitraum?
Von Januar 22 bis März 26, 13. Und die eine, also die 14. war ja die Hysterektomie 2020 quasi. Die war aber nicht in Berlin, die war auf einer normalen Frauenstation quasi.
Ja, das machen die auch nicht in der Elisabeth-Klinik. Die arbeiten da mit der
Genau.
Gynäkologie zusammen. Und dieser Weg ist ja nicht ganz risikolos. Und auch du hattest Rückschläge.
Ja, ich hatte auch Rückschläge. Ich habe also zweimal eine Infektion gehabt bei der Penisprothese, also bei der Pumpe. Also nach der OP. Da immer so ungefähr in einem Zeitraum von 10, 14 Tagen habe ich dann so Fieberschüttelfrost gekriegt. Ist alles angeschwollen, also musste ich wieder nach Berlin und die Prothese musste wieder entfernt werden. Und hatte nach der zweiten dann auch längere Zeit dann ein ziemlich großes Loch in der Leiste, da wo der linke Hoden, also quasi wo das Ventil von der Pumpe auch saß. Also war ich auch fast täglich bei meinem Urologen zum Spülen. Also ja, also ich hatte da auch schon ganz schön Probleme, aber das war halt, das ist halt auch Risiko, ne? Also solche Infektionen können passieren, können auftreten, können viele Faktoren damit reinspielen. Ja.
Wenn du so überlegst, es gab sicherlich auch Momente, die sehr schmerzhaft waren, also einfach wehgetan haben.
Meinst du es durch die OPs? So,
Genau,
oder
durch die OPs, ja.
ja,
Dass man
also
irgendwann sagt, mein Gott, sowas muss ja auch alles einheilen und man ist ja keine Maschine und das sind ja so Sachen, die, meine, jeder, der schon mal eine Operation hat, gemacht hat, weiß, das dauert, bis das Gewebe zusammenwächst, bis die Nerven zusammenwachsen. Bei dir wurde ja dann auch mikrochirurgisch gearbeitet. Das geht ja dann auch wirklich darum, dass die Nerven wieder wachsen. Das ist ja kein Spaziergang.
also der Aufbau war schon an sich eine ziemliche Herausforderung, weil da musste ich ja auch 5 Tage da liegen. Und ja, das war im Juli im Hochsommer. Aber es war mir egal. Ich wollte das unbedingt und das nimmt man dann halt auch in Kauf. Und ja, es ist aber ist für solche Operationen, für die Wundheilung im Sommer halt, eigentlich sollte man es ja vermeiden, aber ja, mein Gott, es war schon anstrengend. Man hat ja dann den Oberschenkel, die Wunde, wo der Unterarm dann der Hautlappen wieder, also quasi der Unterarm wieder bedeckt wird. Und also man hat ja drei Baustellen dann quasi.
Was hat dir so Kraft gegeben in solchen Momenten? Also, du bist ja jemand, der komplett überzeugt ist von dem. Also, du bist ja diesen Weg ganz bewusst gegangen und ich gehe mal davon aus, dass du nie auch nur eine Sekunde gezweifelt hast. Aber dennoch gibt es ja schwache Momente. Du hast ja auch gesprochen von deinen Depressionen und du hast gesagt, ja, das hat doch wehgetan. Was sind die Momente, die dir oder die Augenblicke oder die Menschen oder der Zusammenhalt, was dir Kraft gegeben hat in solchen Momenten?
Auf jeden Fall meine Mutter, die stand immer hinter mir, steht immer hinter mir, hundertprozentig. Auch wenn die auf eine Heidenangst hatte, natürlich, ist ja klar. Jedes Mal, ist immer so ein Eingriff auch und auch so eine lange Fahrt. Und ja, und dann habe ich auch einige gute Freunde, halt auch, ich habe auch sehr, sehr gute Freunde kennengelernt in der Klinik. Also wo der Kontakt weiterhin besteht, quasi, wo ich mich austauschen konnte. Und ja, und die Kraft hat mir halt das dann auch gegeben, zu wissen, es gibt nur diesen einen Weg, entweder ich ziehe ihn durch oder ich sehe die Radieschen von unten, weil ich kann so und möchte so nicht mehr leben. Sonst
Das ist eine klare Position, also.
ja, also das ja, es war schon ein Zickzack, so auf, ab, auf, ab, auf, ab. Ja, und gerade als diese wo die wenn ich dran denke, bei der Infektion da, wo ich dann über die Notaufnahme da von der anderen Seite in den OP rein bin, also quasi ich war ja noch wach im OP und habe gedacht, um Gottes Willen, und das Erste, was ich gefragt habe, als ich aus der Narkose wieder wach war, ist er noch da?
So, er ist, ach, er hat auch einen Namen, ne?
Ja, mein Berliner
Echt?
Bärchen.
Oh, wie
Ja.
süß. Als Berliner Bärchen.
Ich
Okay.
weiß, ja. Kann man belächeln, aber
Naja. Alles
ich
gut.
fand das irgendwie so passend. Also,
Und du warst sehr froh, dass er noch da war, dass er nicht,
ja,
dass er
also
gehalten hat.
ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Als zur Geburtsstunde habe ich ihn Bärchen getauft, aber er kam doch schon zum Bären. Ja. Also ja, okay. Ich weiß nicht, ob du schneiden musst. Keine Ahnung, nicht.
Ach nein, ich freue mich doch für dich. Das ist doch Teil des Lebens, das gehört doch dazu. Ich meine, sicherlich wirst du auch von einer erfüllenden Beziehung träumen. Du hast, vielleicht hast du sogar eine Beziehung. Du willst Sexualität und da ist
Ja.
es doch schön, wenn aus einem Bärchen ein Bär wird.
Nee, leider hat sich das jetzt noch nicht ergeben. Aber ja, ich denke mal, ich setze mich da jetzt auch nie unter Druck. Ich meine, ich muss ja auch mal, man muss sich ja erstmal so vorstellen, dass man selber ja in der Pubertät auch selbst mit sich erstmal, also man muss ja selber erstmal wissen, was man schön findet oder auch nicht schön findet, und bevor man sich auf was anderes einlassen kann.
So, was waren denn so die richtig schönen Momente? Also, ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel man eine Herrentoilette betreten kann und sich einfach ans Urinal stellen kann.
Ich wusste, was jetzt kommt. Ja, also richtig. Also das hat ja, es hatte nach meine OP war im Juli, dann hatte ich so ein bisschen eine undichte Stelle und habe dann noch ein paar Wochen mit rummachen müssen. Und das war jetzt ja nicht gleich die Herrentoilette, das war erstmal irgendwo ein Baum im Wald. Ja, also ja. Das war schon sehr schön. Also, und dann hat es dann nochmal, ich glaube, bis Dezember oder so gedauert. Da waren wir da irgendwo mit Freunden unterwegs in einem Café, und ich auf Toilette. Und ich muss sagen, ich habe mir vorher immer in den Toiletten, ich habe mir die schon immer so angeguckt. Ich bin ja jetzt auch nie so der Größte. Und manchmal denke ich, oh, da habe ich so gedacht, nein, also nee, die hängt zu hoch, ne? Ja, und das war so der Moment, also an dem Café habe ich das erste Mal am Pissoir da mein Geschäft mal richten können, und bin da hochgekommen und habe gegrinst. Also ja, das war schon gut. Ja. Und ich
Und
werde
das
auch nicht.
klappt heute immer noch genauso problemlos.
Ja, aber halt manchmal, wie gesagt, also wenn die Dinger zu hoch hängen, dann bin ich am Schimpfen wie so ein Rohrspatz. Denke ich, mein Mann, kann doch nicht sein. Warum? Es gibt doch auch kleine Leute, aber naja.
Ich bin ja auch eine Kleine, ich weiß, das ist manchmal hängen die Spiegel so hoch, dass du dir zwar die
Ja,
Hände waschen
richtig.
kannst, aber
Dann
dann.
siehst du noch niemand an am Ende. Also, aber zu dem Thema, das werde ich auch nicht vergessen, wo ich diese OP noch nie hatte, mit meiner Mutter unterwegs, und ich wusste auch ganz dringend, dann mussten wir irgendwo was suchen, und ich bin wieder eingestiegen ins Auto und habe nur zu ihr gesagt, ey, ich mache drei Kreuze, wenn ich das immer brauche. Und dann guckt die mich so an und sagt, das willst du auch machen? Da habe ich gesagt, natürlich. Also das war auch so, ja. Also ja, ist wirklich, doch, es ist befreiend. Also irgendwie gehört einfach dazu.
Definitiv, das gehört dazu. Sicher, die Transformation, die wäre ohne medizinische Betreuung gar nicht möglich gewesen. Wie hast du deine Ärzte erlebt? Also auf allen Bereichen, du hast unheimlich viele Menschen getroffen, ÄrztInnen, also Frauen, Männer, die dir quasi diesen Weg ermöglicht haben?
Also ich war ja zu all den OPs in der Elisabeth-Klinik hier um Dr. Bull und Dr. Scholten und ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, ne? Und habe mich da immer gut aufgehoben gefühlt, wohlgefühlt. Das war immer auch wie nach Hause kommen. Also es war ein bisschen traurig jetzt auch. Also ja, ich sag mal, ich hoffe mal, dass ich ja jetzt die letzte OP hatte, aber das kann man ja aufgrund von Ersatzteilen nie von sagen. Ne? Also wenn da mal was wieder repariert werden muss, ne? Aber das war immer wie nach Hause kommen und ja, auf der Station da die Pfleger und Pflegerinnen, das war immer super schön und ja, ich war auch ein Patient. Also am Anfang sicherlich noch schüchtern, glaubt man vielleicht gar nicht, ne? Aber so mit jedem Mal mehr auch immer mehr fokussiert und ich habe auch Fragen gestellt und ich wurde auch immer respektvoll behandelt und auch die Fragen wurden auch immer ja, also Dr. Scholten kam zum Beispiel, der hat sich dann schon Stuhl genommen und hingesetzt, weil er wusste, der hat wieder eine Liste hier und die mit Fragen und die wird er abarbeiten und also wirklich kann ich nur sagen, top und auch vom Ergebnis her, diese filigrane Arbeit, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass es so Ärzte gibt. Und auch diese Personal da, diese Transgender, Jeremy hier in Berlin. Ja, das wollte ich mal an dieser Stelle auch mal mit loswerden, weil das hat mir ja mein Leben ja, ermöglicht jetzt so durchs Leben zu gehen, wie ich mir das immer gewünscht habe. Also, ja.
Ein schöneres Kompliment gibt es ja gar nicht. Ich habe dich mal besucht auf der Station und ich hatte den Eindruck, auch mit den Menschen, mit denen du da die Zimmer und die Abteilung da geteilt hast, ihr hattet ja auch eine gute Zeit irgendwie, trotz allem.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben, da gab es mal den einen oder anderen, aber im Großen und Ganzen haben wir uns, egal durch welche Altersschichten das ging, immer untereinander gut verstanden und auch gegenseitig geholfen und ausgetauscht und auch mit Respekt und auch sehr viel Spaß, also wirklich. Also das, ja, deswegen, ich sag ja, lachendes und weinendes Auge, Berlin, das hat ja schon die letzten Jahre für mich quasi mit dazugehört.
Zwei Fragen habe ich noch so mehr oder weniger. Einmal, wenn du heute deinem 7-jährigen Ich begegnen würdest, was würdest du sagen?
Du brauchst keine Angst haben. Du musst dich nicht mehr verkleiden. Du musst dich nicht mehr verstecken, du musst dich nicht mehr verkleiden, du musst dich nicht mehr schlecht fühlen. Ja, also das, ja. Und ich würd, glaube ich, sagen, du hast das schon gut im Gespür gehabt. So im Nachhinein, das ist schon Wahnsinn, ne? Also, ja. Aber ich konnte es ja nicht in Worte fassen, oder du konntest es ja nicht in Worte fassen, wenn ich das zu meinem Ich sagen will. Also, ja.
Damit ist wahrscheinlich ein Kind auch überfordert, aber ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Botschaft an das Kind in dir, weil wenn du deinem Kind, also deinem inneren Ich quasi so schöne Worte mit auf den Weg geben kannst, das ist schon ergreifend. Also ich finde das toll. Was würdest du Menschen oder was sagst du Menschen, die keine Ahnung haben und kein Verständnis?
Keine Ahnung haben, die kein Verständnis haben. Ja, es kommt mal drauf an, wie sie mir entgegentreten oder ja, also ja, also toll, toll. Also wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nie live erlebt, hat sich noch keiner mehr gewagt, weil da hätte ich so die passenden Sprüche schon drauf, also so diese, ich sag jetzt mal zu diesem anonymen Hater im Internet quasi oder so, da habe ich dann auch schon mal geschrieben, ja, du hättest doch gar nie den Mut und die dazu, das durchzuziehen, würde ja nicht von dir bis zur Tür kommen. Denke ich mal, weil das ist, ja, mit manchen würde ich vielleicht auch gar nicht diskutieren, weil es sinnlos wäre, mit denen zu diskutieren. Also manche sind einfach, weiß ich nicht, Man soll doch jeden Menschen so leben und lieben lassen, wie er möchte und bei sich selbst gucken. Also, ich muss nicht jeden mögen und mich muss auch nicht jeder mögen. Also, das so ein bisschen Toleranz, und wenn die vorhanden ist, ja, dann okay, bitte scroll weiter oder geh weiter, aber lass mich in Ruhe. So.
Ein schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben, Micha. Eine Frage trotzdem noch, wenn du so einen Wunsch frei hättest, also einen richtigen Wunsch für dich, für dein Leben. Wenn jetzt der Fee käme und du sagst, klick, wünsch dir was.
Klick, wünscht dir was? Ja, da würde ich mir schon eine Partnerin wünschen, so eine Beziehung, so eine harmonische Beziehung, halt quasi. Also in allen Bereichen. Das muss über freundschaftlich, über sexuelles, also es müsste halt einfach alles stimmen. Also die Freiheit in der Beziehung und ja, also, aber das wäre ein Wunsch. Das würde ich mir jetzt wünschen. So, jetzt noch, so als i-Tüpfelchen oben drauf. Und ja, natürlich mein erstes Mal.
Also, das gibt es, das erwartet dich noch das erste Mal.
Das erste Mal erwartet mich noch. Und sie auch.
Naja.
Sie, ja,
Da,
ich.
es ist immer wieder schön, wenn man etwas im Leben das erste Mal. Ich wünsche dir von Herzen, dass es genauso wird, wie du es dir wünschst. Ich kann
Okay.
gar nicht sagen, wie ich mich freue, dass wir beide heute gesprochen haben. Ich danke dir sehr für dein Vertrauen. Ich danke dir sehr für deinen Mut, für deine radikale Ehrlichkeit. Das war ein sehr bereicherndes Gespräch. Und in der nächsten Folge von Warum ich wechseln wir dann die Perspektive. Wir sprechen nämlich dann mit Dr. Sascha Bull, dem leitenden Chefarzt, dem stellvertretenden Chefarzt der plastischen Chirurgie an der evangelischen Elisabeth-Klinik. Und wir werden ihn fragen, wie es ist, die Architektur der Identität mit den eigenen Händen zu verfolgen. Also ich sage vielen, vielen Dank.
Ich sag auch
Wenn ihr
Dankeschön.
mögt, liked, kommentiert und teilt diesen Podcast, folgt uns gerne auf dem Medium eures Vertrauens. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge von Warum ich, der andere Gesundheitspodcast. Tschüss, sagt eure Martina.
Tschüss.